Eine Freundin hat mir mal erzählt von einer Veranstaltung, die in ihrer Gemeinde durchgeführt worden ist, so ein Tag, irgend so ein Event für Kinder. Genau, und mit dabei war auch ein Mädchen, deren Eltern erst kurz vorher so Kontakt mit der Gemeinde bekommen haben. Und zu Hause hat dieses Mädchen dann ganz begeistert von diesem Tag erzählt. Und dann hat sie gesagt, es war so toll, Mama, und wir haben so tolle Dinge gemacht. Und die Mitarbeiter, die waren alle so nett. Und Jesus war auch da. Und die Mutter hat dann so gefragt, also du meinst, ihr habt Geschichten von Jesus gehört? Nein, sagte die Kleine, Jesus war selbst da. Er hat selbst Geschichten erzählt und er hat mit uns gespielt. Ja, wie kam es dazu? Der Pastor, also der Mann, der damals Pastor der Gemeinde war, der sah so von der Frisur und mit seinem Bart so aus, wie Jesus oft so in Filmen dargestellt wird oder in Kinderbibeln und so. Ja, und so kam also dieses Mädchen zu der Überzeugung, hier ist Jesus und er hat Zeit für mich und er spielt mit mir. Und jetzt stell dir mal vor, Menschen, mit denen du zu tun hast, in deiner Nachbarschaft, auf der Arbeit, in der Familie, im Freundeskreis, sie sehen dich an und sie sehen Jesus. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt wegen Frisur und Bart oder so, sondern einfach wegen deiner Ausstrahlung. Also wie du ihnen begegnest. Und sie sagen, ja, hier ist Jesus. Stell dir vor, Menschen kommen hier in die FEG Oberhausen und sie nehmen die Atmosphäre wahr und sie sehen, wie ihr miteinander umgeht und sie fühlen sich willkommen und wertgeschätzt, auf eine Weise geliebt, die weit über menschliche Sympathie hinausgeht. Und sie sagen, ja, hier ist Jesus. Stell dir vor, du brennst, also innerlich, ne? Also stell dir vor, du brennst und diese Gemeinde brennt und wir Christen in Deutschland brennen für Jesus. Also stell dir vor, wir sind so erfüllt von seiner Liebe, dass sie einfach nur so aus uns herausströmt auf die Menschen um uns her, dass sie in unser Land hineinströmt und es verändert. Stell dir vor, wir verbinden uns so sehr mit den Herzensanliegen unseres Herrn, dass wir uns selbst dabei vergessen. Kommt dir das übertrieben vor? Überzogene Träumerei, frommes Wunschdenken? Naja, die Bibel nennt es Jesus-Nachfolge. Christsein. Interessant ist ja, dass die ersten Christen sich gar nicht selbst so genannt haben. In der Apostelgeschichte 11,26 heißt es, in Antiochia wurden die Jünger des Herrn zum ersten Mal Christen genannt. Und danach hat sich der Begriff dann weiter durchgesetzt und die Jesus-Nachfolger haben ihn auch selbst für sich gebraucht. Ja, aber erstmal war es so, sie selbst hatten gar nicht die Idee. Andere Menschen haben sie gesehen und haben gesagt, ja, von denen haben wir schon gehört, das sind die, die mit diesem Christus sind, die Christen. Woran sie das wohl erkannt haben? Ja, jetzt wieder spannend hier. War ich das oder warst du das? Du, das ist schön, aber schade. Okay, alles klar. Ja, und wir haben ja eben schon einen kleinen Ausschnitt. Ja, okay. Wir haben eben einen kleinen Ausschnitt aus einem Brief gehört, den der Apostel Paulus an die Christen in Rom geschrieben hat. Und in diesem Brief, da stellt Paulus so ganz ausführlich die Grundlagen des christlichen Glaubens dar. Und er macht deutlich, wie umfassend Jesus Christus das Leben von Menschen verändert, bis hinein in ihre Beziehungen, die er auch prägen und verändern will. Und im heutigen Abschnitt geht es um die Liebe. Liebe, die wir einander, so Paulus' Worte, immer schulden. Also mit der Liebe ist es nicht so wie mit einem Kredit, den ich dann irgendwann abbezahlt habe und dann bin ich damit durch. Also die Liebe sagt nicht, so, jetzt habe ich alles für dich getan, was ich tun konnte, alles gegeben, was so anstand, ich habe dich fertig geliebt. So, ne? Also wir werden nicht mit der Liebe fertig. Aber was ist Liebe überhaupt und wovon spricht Paulus hier? Und ich versuche das jetzt noch einmal. Ja, das ist eigentlich, aber Das warst doch wieder du, ne?
Ich habe es nicht gescheitert.
Aber das war jetzt auch da. Nee. Zurück. War ich das jetzt? Aber weißt du was? Ich delegiere das mal. Also meines Erachtens habe ich es an, aber egal. Gut. So, ich weiß nicht, ob ihr das von früher kennt, diese Liebe ist Bildchen. Wer kennt die noch? Ja, astrein, die waren schön, ne? Also, immer so ein Pärchen drauf und oben drüber stand dann Liebe ist und dann wurde der Satz unten auf verschiedene Weise vervollständigt. Zum Beispiel hier, ne? Liebe ist, sich an ihre kalten Füße zu gewöhnen. Das ist natürlich auch schon toll, vor allen Dingen für die mit den kalten Füßen. Aber in den Ausführungen von Paulus an dieser Stelle geht es eben nicht um die Liebe eines Paares. Es geht auch nicht darum, dass Menschen sich einfach zueinander hingezogen fühlen, freundschaftlich verbunden fühlen oder so, sondern, klickst du mal weiter, es geht um die Liebe, wie Gott sie uns entgegenbringt. Also eine Liebe, die sich selbst verschenkt, ohne Bedingungen, die reinste und vollkommene Form der Liebe. Und diese Liebe, die gründet eben nicht in der Eigenschaft des geliebten Menschen, sondern die hat ihren Grund in Gott selbst. Gott ist Liebe, genau, heißt es in 1. Johannes 4, Vers 8. Also das heißt, Gottes ganzes Wesen ist Liebe und die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Er hat uns zuerst geliebt, so sehr, dass er sogar seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit eben jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und in Jesus Christus schenkt Gott uns dieses neue Leben. Gott kommt uns in Liebe entgegen. Und von dieser göttlichen Liebe, die er uns schenkt, soll unser Leben bestimmt sein. Und die soll jetzt alles prägen, was wir tun und denken und sagen und so. Also unser gesamtes Leben soll diese Liebe Gottes ausstrahlen. Und das geht natürlich nur, wenn ich selbst diese Liebe überhaupt erst einmal persönlich erfahre. Weil was ich nicht habe, kann ich ja auch nicht weitergeben. Aber wenn ich seine Liebe persönlich erfahre, wenn sie mich erfüllt, ich kann sie in mich aufnehmen und dann kann ich sie auch weitertragen. Und das eben nicht aus meiner eigenen menschlichen Kraft heraus, sondern in der Verbindung mit Jesus Christus, eben durch das Wirken seines Geistes an mir. Und Paulus bringt jetzt in seinen Ausführungen zwei Dinge zusammen, die in den Augen mancher Christen nicht zusammenpassen, sogar einander ausschließen, und zwar die Liebe und das Gesetz. Und bei der Liebe, da denken viele an die Gnade, die Gott uns in Jesus Christus entgegenbringt, einfach so, die er uns schenkt, ohne dass wir irgendwelche Vorleistungen bringen müssen. Und das, bei Gesetz denken sie aber dann an Forderungen und an Leistungen. Und dann haben sie natürlich Schwierigkeiten, diese beiden Dinge zusammenzubringen. Und da ging es scheinbar manchen Christen in Rom jetzt auch nicht so anders. Und weil Paulus geht jetzt konkret darauf ein und erklärt, dass Gottes Liebe und sein Gesetz sehr wohl zusammengehören. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Das sagt Paulus und dann führt er Gebote auf, die uns verbieten, verächtlich und lieblos mit anderen Menschen umzugehen und uns an dem zu vergreifen, was ihnen gehört. Und Paulus nennt hier Ehebruch, Mord, Diebstahl und Habgier. Und diese Gebote lassen sich in einem Gebot zusammenfassen, nämlich: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Die Liebe tut dem Mitmenschen nichts Böses an. Also, sie will den anderen nicht schädigen, sie will ihm nichts wegnehmen, sondern sie sucht aktiv das Wohlergehen des anderen. Und das macht Paulus deutlich und sagt dann abschließend, ist jetzt ein bisschen verhudelt. Darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Nee, das ist schon viel zu weit. Kannst du mal ein paar Folien zurück? Genau. Nochmal zurück. Ach so, und die Dinger sind nicht eingeflogen? Die, okay, alle Verse, die ich jetzt genannt habe, hätten da eigentlich einfliegen sollen. Haben sie auf meinem Computer auch gemacht, aber ist egal. Genau. Ja, wo war ich denn? Also, das gehört halt zusammen, die Liebe Gottes und die Gebote. Weil Gottes Wort ist kein Leistungskatalog, den ich abarbeiten muss. Ja? Es geht nicht darum, dass ich richtig funktioniere, sondern alles, was Gott sagt, das zielt auf die Agape, auf die göttliche Liebe hin. Und es schafft Raum, in dem diese Liebe sich eben auch entfalten und auswirken kann. In der gesamten Bibel, im Alten wie im Neuen Testament, dreht sich alles um die Liebe Gottes zu uns Menschen. Und diese Liebe, die ist unser höchstes Gut und unser größter Auftrag, weil wir sind zutiefst von unserem Herrn geliebt und seine Liebe soll in uns wirklich zur Entfaltung kommen und eben überströmen auf andere. Und damit tun wir nichts anderes, als dass wir das weitergeben, was Gott uns selbst auch schenkt, was wir von ihm empfangen. Und Christen und Gemeinden sollen an ihrer Liebe erkannt werden. Nicht an Nörgelei, auch nicht an Kritiksucht, sondern an ihrer Liebe. Und in dieser Liebe wird Gottes Liebe, die er uns in Jesus Christus schenkt, sichtbar und spürbar. Genau, jetzt sind wir bei Steh auf. Genau, danke schön. Bei all dem seid euch bewusst, in was für einer entscheidenden Zeit wir leben. Unsere Rettung ist jetzt noch näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Und es ist höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Die Nacht geht zu Ende, bald bricht der Tag an. Darum wollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut und die Waffen des Lichts ergreifen. Da sind wir jetzt bei unserem Lichtschwert. Ja, Paulus schreibt das in einer Zeit, in der die Christen in dieser Erwartung lebten, dass Jesus wirklich ganz, ganz, ganz bald wiederkommen wird. Jetzt, 2000 Jahre später fast, haben wir diese Sichtweise vielleicht nicht mehr so auf dem Schirm. Aber eins ist sicher, weil Gott sagt es in seinem Wort. Jesus kommt wieder und wie Menschen dann zu ihm stehen, entscheidet, wie es mit ihnen weitergeht. Es geht also um Leben und Tod. Und mit Jesus Christus leben wir in einer Gnadenzeit, also in einer Zeit, in der Gott in seiner Liebe und Geduld die Gottlosigkeit dieser Welt immer noch erträgt. Und warum tut er das? Damit Menschen zu ihm finden, weil er will ihnen Leben in Fülle schenken. Er will sie einladen in seine alles verändernde Gegenwart. Er will ihnen Frieden, Zukunft und Hoffnung in dieser Welt und darüber hinaus schenken. Und er will seine Kinder, seine Gemeinde gebrauchen, damit Menschen erkennen, wer Gott ist und wie sehr er sie liebt. Und wir leben in einer wirklich ganz entscheidenden Zeit, in einer auch sehr spannenden und aufregenden Zeit, in der wir ganz persönlich und vertrauensvoll mit Jesus leben können. Wir dürfen uns in sein Handeln einbeziehen lassen. Ja, als seine Nachfolger dürfen wir in dieser Welt Licht sein, Lichter sein, die mit ihrem Leben eben auf das eine Licht, auf Jesus Christus hinweisen. Und wir leben in einer wirklich entscheidenden Zeit und ich denke, dass das wird vielen jetzt auch nochmal bewusst bei dem, auch was alles um uns herum passiert. Wir leben in Deutschland immer noch in einem Land, in dem wir viele, viele Freiheiten haben. Wir dürfen unseren Glauben immer noch frei bekennen. Wir dürfen kreativ werden, um Menschen mit Gott in Verbindung zu bringen. Das wird sich wahrscheinlich irgendwann ändern. Auch das ist dann ein Zeichen der fortschreitenden Zeit. Aber noch haben wir viele, viele Möglichkeiten, Menschen mit der Liebe Gottes in Berührung zu bringen. Lasst uns diese Zeit nutzen. Wir wissen nicht, wie lange es dauert, bis Jesus Christus wiederkommt. Wir wissen auch nicht, wie lange es dauert, bis jeder von uns stirbt. Ja, wie, wie lange wir in unserem Land die Freiheiten noch haben, die wir im Moment noch genießen können. Lasst uns diese Zeit nicht verschlafen. Es ist höchste Zeit aufzustehen und für diesen Glauben an Jesus Christus einzutreten. Höchste Zeit, verirrten Menschen den Weg nach Hause zu zeigen, zum himmlischen Vater, der sie mit offenen Armen empfängt, der ihnen entgegenrennt und es gar nicht erwarten kann, dass seine verlorenen Kinder wieder nach Hause kommen, damit er sie endlich wieder in die Arme schließen kann. Es ist höchste Zeit auch, dass wir uns die Augen öffnen lassen für Gottes Sicht der Dinge. Ja, damit wir uns nicht so im Klein-Klein verlieren, in den Sorgen des Alltags, in unseren Befindlichkeiten. Das hat alles seine Berechtigung und wir dürfen mit allem zu unserem Herrn kommen. Das ist überhaupt keine Frage. Er versteht uns und er nimmt uns auch ernst. Aber er will nicht, dass wir uns davon gefangen nehmen lassen, dass wir das große Ganze aus dem Blick verlieren und meinen, diese Welt hier wäre alles. Es geht um mehr als 70, 80 oder auch 90 oder was weiß ich, wie viele Jahre irgendwie halbwegs anständig hinter mich zu bringen oder zu gucken, dass ich von einem Urlaub zum anderen irgendwie mich hangel. Es geht um so viel mehr. Und Paulus lädt uns ein, da hinzuschauen. Aber wir haben einen Auftrag in dieser Welt und diesem Auftrag können wir so lange nachkommen, wie wir in dieser Welt natürlich auch leben. Wir warten auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde und dort werden wir umfassend leben, was wir heute in Jesus Christus schon sind. Und das ist total fantastisch. Aber noch leben wir eben hier als Hoffnungsträger in einer Welt, die Hoffnung wirklich dringend nötig hat. Gott will mit uns gemeinsam ans Werk gehen. Er will mit uns gemeinsam um Menschenherzen werben und verlorene Menschen nach Hause lieben. Die Zeit ist reif, aufzustehen, sich nach Christus auszustrecken und das Leben mit ihm wirklich hellwach zu gestalten. Die Zeit, in der wir leben, ist viel zu entscheidend, um sie ungenutzt verstreichen zu lassen. Und vielleicht fragst du Jesus in deiner persönlichen Gebetszeit ja mal, ob du irgendwo in der Gefahr stehst, dich einlullen zu lassen oder dich im Klein-Klein zu verlieren oder ob sich vielleicht deine Prioritäten verschoben haben. Was hindert dich daran, deinem Herrn beherzt nachzufolgen? Frag ihn, weil er antwortet dir gerne, wenn du ihn fragst. In 2. Korinther 6, Vers 2 nimmt Paulus Bezug auf den Propheten Jesaja, der ja von der Zeit der Gnade und vom Tag der Rettung spricht. Und Paulus schreibt dann den Korinthern, seht doch, jetzt ist die Zeit der Gnade. Begreift doch, heute ist der Tag der Rettung. Gott geht es immer um dein Heute, weil heute will er dir begegnen. Heute will er zu dir reden. Heute will er dein Herz berühren. Heute will er dich in Bewegung setzen. Heute will er dich zu sich ziehen. Und wenn du merkst, dass er dich heute anspricht, in diesem Gottesdienst, dann schieb das nicht weg. Dann reagiere nicht morgen darauf oder nächsten Monat und auch nicht in 3 Jahren, sondern heute. Sonst geht's dir ähnlich wie so einem Langschläfer mit einem Wecker, ne? Also, der Wecker schellt und du drückst die Schlummertaste und dann schellt er wieder und dann drückst du die Schlummertaste und nochmal und nochmal und nochmal. Und das Ding ist, je öfter du da nochmal die Schlummertaste drückst, desto müder wirst du, desto schwerer wird es aufzustehen und irgendwann kriegst du es gar nicht mehr hin und verschläfst völlig. Und deshalb, wenn Gott heute sagt, steh auf, dann tu es. Heute. Heute ist die willkommene Zeit. Heute ist der perfekte Tag. Heute darfst du dich von Jesus heilen, prägen, verändern, formen lassen. Heute darfst du lernen, was er dich lehren will. Darfst du in deine Berufung hineinwachsen. Jetzt ist die Zeit, in der Gott Menschen zu sich ziehen will. Gnadenzeit, in der Menschen noch zu Gott umkehren können. Einmal wird diese Zeit vorbei sein. Aber noch können wir Menschen zu Jesus Christus einladen. Klickst du mal? Und wie tun wir das in erster Linie? Wir tun das durch die Art, wie wir unser Leben führen, wie wir unsere Beziehung zu Jesus gestalten und wie wir anderen Menschen begegnen. Es ist ja so, Worte und Taten gehören zusammen. Und manchmal reden unsere Taten lauter als unsere Worte und manchmal strafen unsere Taten, unsere Worte auch Lügen. Das ist schlecht. Weil Jesus Christus lebt ja in uns, wenn wir ihm nachfolgen. Aber wie viel Menschen von Jesus Christus in uns sehen, das hat natürlich schon auch damit zu tun, wie viel Raum wir ihm auch in uns geben. Oder welches Gottesbild Menschen entwickeln, ob sie sich von Gott angezogen oder abgestoßen fühlen, das hängt auch damit zusammen, wie sie Christen und Gemeinden wahrnehmen und wie diese ihnen begegnen. Und ich denke mal, ich gehe davon aus, die meisten Christen können wirklich wahrscheinlich mindestens eine Geschichte erzählen, wie sie durch das Leben eines anderen Menschen, durch seine Liebe, durch seine Ausstrahlung, durch die Freundlichkeit, durch das Vorbild auf Jesus aufmerksam gemacht wurden und zu ihm hingezogen wurden. Und das ist super. Wahrscheinlich können aber auch viele, viele Christen mindestens eine Geschichte erzählen, in der ein anderer Christ sie durch liebloses Verhalten, durch negative Ausstrahlung, durch Heuchelei oder Kontrollsucht oder so irgendwie abgeschreckt hat, wo ihnen Hindernisse für den Glauben in den Weg gelegt wurden. Jesus kann damit umgehen. Er kann Wunden heilen, auch die Wunden, die seine Nachfolger sich gegenseitig zufügen oder auch anderen zufügen. Er kann schräge Gottesbilder korrigieren. Er kann Menschen zeigen, wer er wirklich ist und in seine Liebe auch ins Herz hineinfließen lassen. Aber es ist trotzdem schlimm, wenn wir als Jünger Jesu, als seine Gemeinde, anderen Hindernisse für ihren Glauben in den Weg legen. Ja, wir sollen Menschen auf den Weg mit Jesus ermutigen, sie unterstützen und ihnen nicht Knüppel zwischen die Beine schmeißen. Jünger Jesu sind berufen, als Gesegnete und als segnende Menschen in dieser Welt zu leben. Und deshalb ist es eben nicht egal, wie wir unsere Beziehungen zu Gott und Menschen gestalten und wie wir die Zeit nutzen, die uns zur Verfügung steht. Jetzt kommen wir, zurück eins, genau, da warst du schon, okay.
Alles klar.
Genau. Und es ist eben so wichtig, dass wir auch so einen Blick entwickeln, wirklich für geistliche Zusammenhänge. Dass wir begreifen, wie bedeutsam die Entscheidungen, die wir heute treffen oder auch aussitzen, für unsere Zukunft sind. Und dass alles, was wir erleben in der sichtbaren Welt, auch einen Bezug hat zur unsichtbaren Welt. Wir sind aufgefordert, unser Leben in voller Aufmerksamkeit zu führen, unsere Herzen kontinuierlich mit Gott in Verbindung zu halten, auch von ihm prüfen zu lassen und wo nötig uns auch korrigieren zu lassen. Die Nacht geht zu Ende, bald bricht der Tag an. Darum wollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut und die Waffen des Lichts ergreifen, heißt es in Vers 12. Die Nacht, das ist ein Symbol für die gegenwärtige Zeit, in der der Teufel immer noch am Werk ist. Diese Zeit ist begrenzt, wie auch eine Nacht durch den anbrechenden Morgen begrenzt ist. Die Macht des Teufels ist auch begrenzt. Jesus ist der Sieger, er hat schon gewonnen, er ist das Licht der Welt und jede noch so große Dunkelheit ist machtlos gegen ihn. Mit Jesus, wenn wir ihm nachfolgen, dann sind wir keine Nachtschattengewächse, sondern wir sind Kinder des Lichts. Und als solche sollen wir auch leben. Einmal ist Jesus als Licht in diese Welt gekommen, ein zweites Mal wird er kommen. Er wird wiederkommen, er richtet sein Reich auf. Da gibt es dann überhaupt nichts Dunkles mehr, überhaupt nichts Bedrohliches mehr, nichts, was uns irgendwie belasten oder von Gott trennen könnte oder so. Aber noch leben wir eben nicht in dieser neuen Zeit. Wir sind noch nicht am Ziel und wir warten noch auf die Zeit, wo wir dieses neue Leben wirklich umfassend in vollkommener Weise leben und Jesus so ganz ne, schauen können. Und diese Wartezeit, die sollen wir eben klug nutzen und gestalten. Und deswegen fordert Paulus die Christen jetzt auf, sich wirklich ganz entschieden von allem zu trennen, was sie von Christus trennt. Sie sollen, jetzt wird hier gemacht,
wash,
okay, die Waffen, was, jetzt kann man, na, nachher sagt er noch was. Also sie sollen diese Waffen des Lichts wirklich ergreifen, ne? Genau, Waffen des Lichts heißt Waffen, ausschließlich Waffen, die Gott dir zur Verfügung stellt. Ich soll nicht mit meinen eigenen Waffen kämpfen, so wie ich meine, dass es gut wäre, sondern Waffen des Lichts, das, was Gott uns zur Verfügung stellt. Als Nachfolger Jesu haben wir es mit Mächten und Gewalten, haben wir auch mit Mächten und Gewalten der Finsternis zu kämpfen, heißt es in Epheser 6, Vers 12. Das mag uns bewusst sein oder auch nicht. Aber wenn in der Bibel davon die Rede ist, dass wir Waffen ergreifen sollen, dann ja wahrscheinlich nicht, um zum Picknick zu gehen. Da wird ein Picknickkorb, ein nettes Kleidchen oder so, eine Jeans oder was reichen. Wir sollen die Waffen des Lichts ergreifen, weil als Gemeinde Jesu stehen wir in einem Kampf. Und dieser Kampf, der findet überall dort statt, wo der Glaube an Jesus Christus geweckt, gelebt und verkündet wird. Der Teufel kann diesen Gesamtsieg nicht mehr erringen, aber er kämpft immer noch und will den Jüngern Jesu auch ordentlich zusetzen, vor allem denen, die wach und lebendig unterwegs sind, weil die sind ihm ein Dorn im Auge. Und schon sind wir mitten im Kampfgetümmel, ob wir das wollen oder nicht. Der Feind ist mit unserem Umfeld vertraut, er kennt unsere Biografie, er weiß auch, wo wir am ehesten angreifbar sind. Und dort setzt er an und versucht uns wieder in diese dunkle, nächtliche Existenz zurückzuziehen, weg von Jesus. Und wenn wir uns diesen Angriffen siegreich entgegenstellen wollen, dann müssen wir wirklich bereit sein, auch zu kämpfen. Wir müssen die Angriffe des Feindes überhaupt erstmal als solche erkennen. Ja, wir sollten wissen, wo sind meine Schwachstellen? Wo bin ich besonders angreifbar? Wie geht das überhaupt, so einen geistlichen Kampf zu führen? Wie mache ich das? Was sind die Waffen, die Gott mir dafür zur Verfügung stellt? Und da muss ich auch lernen, mit denen umzugehen. Wenn du noch nie mit einem Schwert gekämpft hast, ist es toll, wenn du ein tolles Schwert hast, aber da kannst du dich selbst mit umbringen, ja? Wenn du nicht gelernt hast, damit umzugehen. Also wir müssen auch lernen, damit umzugehen und wissen, wie wir uns in diesem Kampf gegen Mächte und Gewalten schützen. Und dann müssen wir eben lernen, genau all das einzusetzen, uns im Gebet wirklich in den Sieg Jesu zu stellen und auch das für uns in Anspruch zu nehmen, was er uns zuspricht und wirklich in der Kraft des Heiligen Geistes diesen Kampf bestehen. Ich kann das jetzt nicht näher ausführen, sonst kriege ich irgendwann die rote Karte wegen Zeitüberschreitung oder so. Aber es ist ja vorhin schon mal angeklungen, Anke hat es ja, glaube ich, auch schon mal gesagt, am besten studiert ihr zu Hause mal gründlich Epheser 6, Vers 10 folgende. Vielleicht ab Epheser 6 schon oder so. Und wenn ihr das schon mal gelesen habt, das kann man durchaus mehrmals lesen und das empfehle ich auch immer mal wieder und das wirklich aufmerksam zu studieren. Also für heute nur so viel: um uns tobt ein Kampf in der unsichtbaren Welt, in den wir als Gemeinde Jesu einfach mit hineingenommen sind und wir tun gut daran, das nicht zu ignorieren. Genau, machst du noch die letzte Folie? Genau. Jesus ist als Licht in die Welt gekommen. Mit ihm leben wir als Licht und als seine Jünger sind wir auch als Lichter in diese Welt gesetzt, denn Jesus, der in uns lebt, strahlt ja durch uns. Also das ist auch nochmal so eine gute Nachricht. Wir müssen kein Licht produzieren mit unseren menschlichen Möglichkeiten irgendwie. Wir sollen einfach das Licht Jesu in uns nicht abdecken, sondern es leuchten lassen. Und wie tun wir das? Indem wir Jesus Christus Raum geben in uns, indem wir die Herzensbeziehung zu ihm pflegen, indem wir uns ihm zur Verfügung stellen für das, was auch immer er durch uns tun will. Und falls du jetzt denkst, bei mir tut Gott ja nie was, ja, bei anderen immer, aber bei mir, ach, da passiert einfach gar nichts, habe ich einen Tipp für dich. Sprich doch einfach mal Gebete wie diese. Rede, Herr, ich höre dir zu. Und dann hör aber auch zu, ne? Oder gebrauche mich, wie du willst. Öffne mir die Augen für die Not der Menschen um mich her. Herr, lehre mich lieben. Führe mich an die Orte, an denen du durch mich strahlen willst. Du kannst auch fragen, sag mal, Herr, wie siehst du eigentlich mein Herz? Also wie sieht es darin aus? Was findest du gut? Wo denkst du, schwierig? Zeige mir, wo ich träge geworden bin und entzünde du mich neu. Oder du kannst ihn auch fragen, Herr, was soll ich um deinetwillen loslassen? Oder was soll ich ergreifen? Bete, warte, höre hin, reagiere auf die Impulse, die der Heilige Geist dir gibt und schau einfach, was passiert. Das wird so spannend, so spannend. Wir leben in einer entscheidenden Zeit. Lasst uns diese Zeit nutzen zur Ehre unseres Herrn und zum Segen für die Menschen um uns her. Amen. Lasst uns noch beten.